Die Sendung Menschen, heute zu Gast in der Vinzenzpforte in Hildesheim. Mein Name ist Angela Krumpen und ich bin hier mit der Leiterin der Vinzenzpforte, Jan Goller. Jan Goller, wir sind hier in einem Raum und das ist wie ein schönes alternatives Café. Also da steht zum Beispiel eine alte Tür mit einem Gitter und Glas. Es ist bemalt mit Blumen und Herzen. Also hat so ein bisschen was von 70ern. Und hier stehen alte Tische mit kleinen Schubladen und jeder Stuhl ist anders. Wo sind wir hier, wenn ich zum Beispiel auf dieses wunderbare, viergeteilte, bunte Bild da schaue?
Ja, das Bild, das haben wir mal geschenkt bekommen zur Eröffnung der Vinzenzpforte von Schülerinnen, die uns das gemalt haben, weil sie die Vinzenzpforte einfach unterstützen wollten. Wir sind hier.
Das ist so ein großer Fantasie-Zaubervogel mit Pink, kein Problem, das war das Wasserglas, das ist. Und dann ist es Pink und Orange und Türkis und Blau und Gold. Und also ein großer Paradiesvogel. Haben die Schülerinnen gesagt, warum sie einen Paradiesvogel gemalt haben?
Sie wollten einfach Freude machen, sie wollten es bunt machen. Der Raum sollte einfach lebendig, bunt und schön sein. Daran haben wir zusammengearbeitet, dass es hier gemütlich ist, dass man hier reinkommt und sich wohlfühlt und es ja Freude macht, hier drin zu sein.
Da hinten steht ein Sofa in der Ecke und an der Wand steht eine alte Waage wie in so einem Tante-Emma-Laden. Und darunter ist so ein großer Apothekerschrank mit vielen einzelnen weiß bemalten Schubladen. Also das hat ganz viel Mühe und es gibt Bücher und Spiele und so. Ganz liebevoll eingerichtet, oder?
Ja. Ja, die Vinzenzpforte ist einfach ein schöner Ort. Ich liebe meine Vinzenzpforte sehr.
Auch wenn alles wie ein Café aussieht, ist es kein Café.
Nein, die Vinzenzpforte, ein bisschen ist ja ein Café. Sie ist ein Café für Menschen, die sich eben ein normales Café meistens nicht leisten können. Die Vinzenzpforte ist ein Raum für Bedürftige, für Menschen auf der Straße, für Wohnungslose, Alkoholkranke, Drogenkranke. Ja, für Menschen, die einen warmen Raum brauchen. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass sie so schön ist.
Kommen denn auch, was man immer so bürgerliche Menschen nennt, nach hier? Oder ist es so ein Ort, wo halt ein warmer Ort, wo Menschen sich aufwärmen können, gerade jetzt, wo es so klirrend kalt ist und wo alle anderen Abstand halten, weil da riecht es und da sind die Menschen, neben die man sich nicht gerne setzt, wenn man einen Kaffee trinkt?
Also die hauptsächlichen Besucher, die herkommen, sind schon Menschen, die, wo man sich nicht so gerne hinsetzt. Also es sind schon Menschen von der Straße, die hauptsächlich hierher kommen. Aber es sind auch Menschen, die herkommen, die einsam sind. Also es kommen auch Leute, die eine Wohnung haben, die aber einfach allein sind. Und die sagen, hier können wir in Gemeinschaft Mittag essen und jeden Tag könnten wir es uns nicht auswärts leisten. Und dann komme ich hierher und habe ihr Gemeinschaft und merken dann ganz schnell, dass es überhaupt nicht die Menschen gibt, neben die man sich nicht setzen mag, sondern dass, wenn man die Leute kennt, dass es meistens auch gar nichts ausmacht, wenn jemand ein bisschen riecht oder ein bisschen verdreht ist, dass man hier Menschen trifft, die man dann kennt und die man mag. Also.
Da waren jetzt zwei Sachen drin. Das eine ist das Mittagessen und das andere ist die Gemeinschaft. Machen wir der Reihe nach. Also man kriegt hier jeden Tag ein Mittagessen.
Ja, man kriegt die von Montag bis Freitag bekommt man hier ein Mittagessen und ein Frühstück bekommt man auch schon. Also wir öffnen um 9 Uhr, wobei wir in der kalten Jahreszeit jetzt schon um 6 Uhr öffnen. Aber ab 9 Uhr gibt es dann Frühstück mit Kaffee und Brot und Müsli, was man so braucht zum guten Frühstück. Und ab 12:30 gibt es ein Mittagessen.
Wo kommt das her?
Das Mittagessen, das kocht uns der gute Hirte. Das ist hier ein sozialer Mittagstisch in der Stadt, der jeden Tag für über 100 Leute kocht. Und ja, weil die so großartig sind, schenken die uns jeden Tag 30 Essen, sodass wir hier auch das Essen für die Vinzenzpforte ausgeben können.
Was ist das so für Essen? Also ganz,
ganz, ganz normales Mittagessen. Gemüse, Kartoffeln, Fleisch, Nachtisch, Kuchen. Da wird jeden Tag gekocht. Sie bekommen halt auch Spenden von Supermärkten und Einzelpersonen. Und aus dem, was sie bekommen und was sie zukaufen von finanziellen Spenden, kochen sie. Und dort werden bei denen im guten Hirten über 100 Leute satt. Und hier in der Vinzenzpforte sind es meistens jetzt auch schon über 30, die jeden Tag hier satt werden von dem Essen.
Das ist das Mittagessen, aber Sie haben eben gesagt, die Menschen, egal ob sie von der Straße kommen oder ob sie eine Wohnung haben, aber einsam sind, merken, dass es hier Gemeinschaft gibt. Das ist ja so eine Sache. Es sind hier oft Einzelgänger. Also wer auf der Straße irgendwann sich wiederfindet, das hat immer eine Geschichte. Das hat oft damit zu tun, dass irgendwelche Brüche stattfinden, dass man gerade nicht mit anderen Menschen auskommen kann, aus vielen Gründen. Wie ist denn hier, wie merken denn die Menschen hier, dass es Gemeinschaft gibt? Oder woran?
Weiß ich nicht, vielleicht ist es ein Wunder. Nein, es ist ein Ort.
Sie haben es
Nee,
eben so
ich
ganz,
hänge.
Sie haben eben,
Ja.
Sie haben es eben so ganz selbstverständlich gesagt. Die kriegen hier ein Essen und bekommen Gemeinschaft. Und ich frage, wie? Also
Also,
gibt es einfach Aktionen, die sie machen und.
nein, sie treffen sich hier, man spricht sich an, man hört, wo der andere herkommt. Viele kennen sich auch aus der Stadt von Treffpunkten. Wenn dann jemand Neues kommt, dann wird ja schon gefragt, wer er ist, woher er kommt. Dann liegt doch ein Skatblatt auf dem Tisch, dann wird Skat gespielt. Wenn ein dritter Mann fehlt, dann wird einer angesprochen. Es steht ein Schachfeld hier nebenan. Schach wird regelmäßig hier gespielt. Auch da braucht es ja einfach zwei, die Schach spielen. Oder auch andere Spiele, so dass es übers Spielen, übers Unterhalten, dann sucht einer eine Wohnung und fragt, ob jemand was gehört hat. Und so kommt von ganz alleine, dass immer mehr Gemeinschaft entsteht. Und wenn dann mal jemand fehlt, dann fragt man auch, wo ist denn der? Ich habe den jetzt schon 3, 4 Tage nicht gesehen. Und so ist es in der Zeit zu einer Gemeinschaft gewachsen.
Die Vinzenzpforte gibt es eigentlich schon lange, aber so wie sie jetzt ist, gibt es sie noch nicht so lange. Die musste geschlossen werden und ist jetzt wieder neu eröffnet worden. Warum gab es diese Erneuerung?
Die Vinzenzpforte gehört ja zu dem Mutterhaus der Vinzentinerin hier in Hildesheim und das gesamte Mutterhaus ist renoviert worden. Und im Zuge dieser Renovierung wurde auch die Vinzenzpforte renoviert, was ganz sinnvoll ist, denn die alte Pforte war nicht barrierefrei, sodass Menschen mit Rollstühlen nicht reinkommen konnten. Und jetzt in der Erneuerung wurde ein Teil angebaut extra für die Vinzenzpforte, sodass sie barrierefrei sein kann, sodass auch jeden Tag kommt ein Herr im Rollstuhl herein, der konnte vorher nicht so gut hereinkommen. Und deswegen ist es super, dass es die neue Vinzenzpforte jetzt gibt. Ja, und das ist jetzt seit 2 Jahren. Die Renovierung hat 3 Jahre gedauert, sodass es 3 Jahre lang gar keine Vinzenzpforte gab. Und seit 2 Jahren ist sie jetzt wieder so eröffnet.
Was für die Menschen wahrscheinlich schmerzlich war, dass es 3 Jahre lang keinen warmen Ort gab.
Ja, das war es wirklich. Und sie haben auch wirklich darauf gewartet, dass sie wieder aufgemacht worden ist. Und sind jetzt ganz froh. Es hat sich schon noch einiges verändert, weil früher hat es halt immer eine Schwester gemacht und der wird sehr, sehr nachgetrauert, dass keine Ordensschwester hier jetzt in der Vinzenzpforte ist. Das ist, und wenn die Schwester Cecilia, die es vorher geleitet hat, mal reinkommt, ist es immer ein Fest. So. Aber ja, jetzt bin
Sie
ich
machen
hier.
es als Sozialarbeiterin, aber nach dem Abitur haben Sie erstmal Krankenschwester gelernt und gemerkt, okay, das ist okay als Beruf, aber das will und kann ich nicht ein ganzes Leben lang machen. Warum nicht?
Für mich war das oft zu schnell. Also ich konnte nicht so gut bei den Leuten bleiben. Es ist ja der Auftrag der Pflege und in der heutigen Situation hatte ich nicht genug Zeit, um wirklich bei den Menschen zu sein und mich mit ihnen zu unterhalten oder auch zu hören, wie es ihnen jetzt wirklich geht in ihrer Krankheit. Und das war nicht meins. Also da wollte ich so in dieser Situation nicht bleiben, wusste aber auch nicht, was mein Beruf
Aber Sie
ist.
haben es erstmal abgeschlossen.
Ich habe es abgeschlossen, habe sogar noch ein Jahr lang gearbeitet und habe dann in dem gemerkt, es ist ein total schöner und ganz, ganz wichtiger Beruf, aber nicht meiner.
Weil Sie nicht wussten, was Sie dann machen sollten, sind Sie als Freiwillige weggegangen, und zwar mit dem Jesuit European Volunteer Service, also JEV abgekürzt, sind Sie nach Graz gegangen. Dieses Jahr, haben Sie gesagt, fanden Sie großartig. Und in diesem Jahr haben Sie Ihr Herz an die soziale Arbeit ein für alle Mal, glaube ich, verloren. Was war so großartig, dass Sie nichts anderes mehr machen wollten?
Ja, das war wirklich großartig und schon sehr verrückt auch. Ich habe dort in einer Notschlafstelle für Männer gearbeitet, was schon in sich so ein bisschen furchteinflößend und verrückt am Anfang war.
Sie war eine ganz junge Frau.
Genau, ich war 23 und man hat mich auch gefragt, ob ich es mir zutrauen würde, dort zu arbeiten. Und ganz im Ernst, ich hatte wirklich keine Ahnung, was mich erwartet und habe gedacht, ich probiere es einfach mal so. Und bin dann hin und habe angefangen, dort zu arbeiten als Freiwillige, als FSJlerin, also schon auch gut begleitet währenddessen. Und habe gemerkt, dass mir diese Arbeit liegt, dass ich dort Zeit hatte, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um dort zu sein, um viele Menschengeschichten kennenzulernen.
Und wie war das Verhältnis zwischen junger Frau, junger, hübscher, strahlender Frau, sich strahlen, wenn ich sie angucke, das haben Sie bestimmt früher auch gemacht, und diesen alleinstehenden Männern? Also sind Sie irgendwie angemacht worden? War das irgendwie schwierig? War das für die Männer schwierig? War das für Sie schwierig?
Also am Anfang habe ich mich generell immer gefürchtet. So, obwohl es gab nicht so viele Gründe zu fürchten. Und dann war das noch Besondere dort, das war eine Notschaftsstelle. Wir würden jetzt, oder ich hätte jetzt, wenn ich es höre, sofort Obdachlose im Kopf. Mhm. Aber dort waren 2/3 Flüchtlinge, Asylsuchende und 1/3 Inländer, Österreicher. Und das heißt, 2/3 waren ja nicht obdachlos, sondern es waren Menschen auf der Flucht, die meisten sogar auch in meinem Alter. Mhm. Und das hat es schon speziell gemacht. Das hat es einmal wirklich so gemacht, dass ich mich mit der Situation Flucht und Vertreibung noch mal beschäftigt habe. Und dann, ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
Das macht nichts, Sie haben sich mit Flucht und Vertreibung auseinandergesetzt und Sie haben sich am Anfang gefürchtet, aber dann haben Sie gesagt, es ist einfach so gewesen, genau. Die Männer waren gleich alt.
Genau, und es entstand dann so ein Miteinander, irgendwie fast Normalität. Natürlich war ich die dort gearbeitet hat und sie waren dort, die gewohnt haben und schon in einer Notsituation war, aber wir hatten einen ähnlichen Humor, wir haben die gleichen Filme im Kino gesehen, wir haben gleiche Musik gehört und ich merkte, wie wichtig dieses Miteinander in dieser Arbeit und auch zwischendurch ein bisschen Normalität schaffen ist.
Was konnten Sie tun für die Männer? Also was konnten Sie tun? Konnten Sie sie orientieren, ihnen behilflich sein, sich in Österreich zurechtzufinden? Oder was war der Auftrag, die Aufgabe?
Einmal waren es ganz praktische Dinge, sie zu Ämtergängen zu begleiten, Frühstück machen, Abendbrot vorbereiten, Betten verteilen, wenn jemand neu kam, zu zeigen, wo er schlafen kann. Dann ihn darauf hinweisen, wo er jetzt als nächstes hin muss, wo man seine Anträge stellen muss. Wo es andere Hilfseinrichtungen gibt. Genau, das waren so diese praktischen kleinen Dinge, die man als Freiwillige tut. Und an weitere Sozialarbeiter, die im Haus waren, dann weiterverweisen.
Was hat gemacht, dass Sie gesagt haben, das mit der Krankenschwester war ja schon mal die Richtung, aber das war es nicht, aber das hier ist meins?
Die Nähe zu den Menschen und die Zeit zum Zuhören und Dasein.
Das heißt, das, was Sie im Krankenhaus vermisst hatten, das konnten Sie hier machen.
Das ging dort, ja. Es ging dort auch, weil ich halt Freiwillige war. Ich glaube, dass die Sozialarbeiter, die dort richtig mit einer Sozialarbeiterstelle gearbeitet haben, auch nicht so viel Zeit hatten. Aber ich war ja in dieser Sonderstellung, dass ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe.
Sie waren nach Graz gegangen, Sie hatten Ihre Freunde hier gelassen, Familie hier gelassen. Und wenn man als Sozialarbeiter arbeitet, hat man ja noch ein anderes Leben drumherum. Und als Freiwillige gehe ja eigentlich nicht so.
Doch, wobei dort hatten wir ja auch noch ein Leben drumherum, da es ja über diese Jeffs war, so dass wir waren 5 junge Frauen, die alle in einer sozialen Einrichtung gearbeitet haben und haben in dieser Zeit zusammen in der Kommunität gewohnt und so hatten wir dort auch ein gutes, schönes Leben außerhalb der Arbeit. So, wir haben uns kennengelernt, wir haben gemeinsam Graz und Österreich unsicher gemacht, wir sind zusammen gereist und haben so die Freizeit auch verbracht.
Danach haben Sie gesagt, ich mache Nägel mit Köpfen, ich studiere Sozialarbeit.
Genau, also nach dem Jahr, man hatte mir angeboten, dort zu bleiben und dort zu arbeiten und das war schon total verlockend, weil es so tolle Arbeit war. Aber ich wollte das gerne richtig machen und gut machen und wollte die Basis dafür haben und habe dann mich entschlossen, noch soziale Arbeit zu studieren.
Sie sind nach Hildesheim gegangen, weil hier eine ihrer Schwestern gewohnt hat. Sie haben ihr Studium verdient, indem sie im Pflegeheim gearbeitet haben. Das heißt, sie mussten ihr Studium auch finanzieren. Und danach als Pfarrhaushälterin haben sie gearbeitet.
Ja, das stimmt. Ja, das war irgendwie, es hat sich so toll ergeben. Das war mein tollster Studienjob überhaupt.
Die Pfarrhaushälterin.
Die Pfarrhaushälterin, ja. Das im Pflegeheim, das war wirklich der Not geschuldet, dass ich mein Studium finanzieren muss, so dass ich in meinen Beruf zurückgegangen bin, der Krankenschwester, und gearbeitet habe. Aber nach 3 Semestern war mir klar, dass ich das nicht mehr weitermachen kann, neben dem Studium her, diese Arbeit. Und ich habe in der Zeit schon mit einem Priester zusammen eine Jugendgruppe gehabt und war oft in der Gemeinde und dort auch im Pfarrhaus. Und dann kam er auf mich zu und meinte, dass deren Haushälterin Stunden reduzieren möchte und ob ich nicht im Pfarrhaus kochen möchte und einkaufen und Küche putzen. Und das war ein Traum. Das war super.
Warum war das ein Traum?
Weil es so eine tolle Arbeit war, so wie ich mir Pfarrhaus und Kirche vorstelle. Das heißt, es war offen, dieses Haus. Wenn ich Freunde hatte, durfte ich sie mit, oder wenn Freunde bei mir waren, konnte ich sie mitnehmen dort, wenn ich gekocht habe, und wir haben gemeinsam gegessen. In dem Pfarrhaus hat die Sekretärin, wenn sie wollte, mitgegessen. Die 2 Priester haben mitgegessen. Natürlich, für die habe ich ja gekocht. Aber auch die Gemeindereferentin, wenn sie sagte, sie braucht heute Essen für ihre Familie, hat sie angerufen und hat gesagt, ja, ich schaff's heute nicht, kannst du 4 Portionen mehr kochen? Ich hol's später ab.
Das so, ist ganz schön flexibel, oder?
Ja. Aber ich mag es, wenn es nicht starr ist. Es ist eine Herausforderung, aber es hat ja auch keiner gemeckert, wenn es mal zu wenig war oder wenn es zu viel war.
Und Sie haben gerade gesagt, so stelle ich mir Pfarrhaus und Kirche vor. Was daran war so, wie Sie sich Pfarrhaus und Kirche wünschen?
Offen. Also ich wünsche es mir offen, dass ja ein großer Tisch, wo jeder dran Platz nehmen darf. Und wenn das Essen nicht reicht, dass man teilt. Und wenn es zu viel ist, dass man es mitgibt und dass man, ja, einfach Gemeinschaft miteinander hat, dass man aufeinander schaut, dass man flexibel ist und nicht starr ist, dass Türen offen sind für alle und in beide Richtungen, also dass man rein und rausgehen darf, wie man möchte. Das finde ich großartig.
Wenn Sie sagen Türen offen, dann würde ich Sie gerne nach einer Geschichte oder einer Episode befragen, wo Sie gesagt haben, da ist eine Tür aufgegangen, aber ich habe sie zugeschlagen. Jetzt gehen wir noch mal kurz zurück nach Graz. Denn als Sie in Graz dieses freiwillige soziale Jahr beim JEF, bei dem Jesuit Volunteer Service, gemacht haben, da haben Sie Exerzitien gemacht. Am dritten Tag haben Sie gesagt, Sie seien krank und Sie müssen nach Hause. Sie waren aber gar nicht krank. Da war die Tür aufgegangen und Sie wollten sie zuschlagen. Was ist passiert?
Genau, in dieses Jahr des Jeffs gehört eine Woche ignatianische Exerzitien zu. Und
klar, Jesuiten.
Genau. Ja, und es ist ja auch wirklich die Erfahrung wert. Und wir sind dann auch zu 5 dorthin gefahren und es waren, glaube ich, im Ganzen waren wir 15 oder 16 Teilnehmer an diesen Exerzitien. Und es ging halt um Stillwerden, um Gebet, um mich finden, um Gott finden, um Hören. Und ich habe mich wirklich darauf einlassen wollen. Und nach 3 Tagen habe ich mich, glaube ich, zu sehr darauf eingelassen. Oder Gott hat sich ganz doll auf mich eingelassen, sodass ich in meinem Herzen schon gespürt habe, dass eine Beziehung sein könnte und das Miteinander sein könnte. Und dass ich aber schon auf mein Leben dafür mit offenen Augen gucken soll. Und da war ich in dem Moment nicht mutig genug dazu und habe gedacht, wow, was passiert hier gerade? Und habe gesagt, das geht gar nicht weiter. Also ich bin geflüchtet, ich habe die Tür zugemacht und habe diese Exerzitien abgebrochen und war noch nicht mal mutig genug zu sagen, dass ich sie abbreche, sondern habe gesagt, ich bin krank, ich kann nicht mehr. Einfach, weil ich gemerkt habe, Gott ist tatsächlich ein Gegenüber und nicht irgendwie weit weg oder...
Woran haben Sie das gemerkt? Er wird kaum mit Ihnen am Tisch gesessen haben, so wie ich jetzt hier am Tisch in der Vinzenzpforte sitze.
Ja, aber er war ziemlich viel dichter an meinem Herzen irgendwo dran. Und das ist noch wesentlich gefährlicher oder auch viel schöner, aber erst wenn man es feststellt. Und ja, es, ich, Ich kann es nicht, also natürlich kann ich es sagen. Er hat an mein Herz geklopft und ich habe plötzlich gemerkt, da ist was und da lebt wer mit mir.
Aber das ist ja manchmal im Leben so. Dann passiert was besonders Schönes oder man verliebt sich und es macht zu viel Angst und man macht die Tür zu und geht erstmal weg. Dieses Türzuschlagen war aber nicht für ewig, denn es hat ein bisschen gedauert und dann haben sie gesagt, nee, ich muss da mal hingucken. Und dann sind sie nach Österreich wieder gefahren und haben an dieser geschlossenen Tür mal weitergeguckt.
Ja, das war ein gutes Jahr später, glaube ich, dass ich gemerkt habe, was war da passiert? Ich habe da eine Tür zugeschlagen, die, glaube ich, wichtig gewesen wäre für mein Leben, sie aufzutun. Und habe dann gedacht, ich muss an den gleichen Ort zurück, wo das war. Was natürlich ein bisschen Spinnerei wäre. Ich hätte es wahrscheinlich an jedem anderen Ort auch tun können. Aber für mich war an dem wichtig, dass ich wieder da hingehe. Und das passte auch so, dass genau in der Zeit, wo ich Urlaub hatte, ein Exerzitienkurs da war, das war sehr verrückt. Und in diesem Kurs, dann habe ich angerufen, war noch genau ein Platz frei. Also das war, ja, das war echt gefügt. Und dann bin ich dorthin gefahren zum Exerzitien machen und dann habe ich gemerkt, dass ich die Tür genau in dem Moment zugeschlagen habe, wo Gott mir einfach nur sagen wollte, dass er mich wirklich liebt. Also wie verrückt, manchmal macht man einfach Türen zu aus Angst, da könnte was Schlimmes kommen, wobei was ganz Großartiges kommt, ja. Und das waren dann diese zweiten Exerzitien, wo ich spüren durfte, dass es tatsächlich eine Gottesbeziehung gibt und die nicht irgendwo erfunden oder mir jemand sagt, sondern die ich wirklich spüren darf.
Das heißt, da ist die Tür wieder aufgegangen?
Ja, da ist sie aufgegangen.
Und ist sie dann aufgeblieben?
Ja, manchmal lehnen wir sie an, aber eigentlich ist sie offen. Aber ja, manchmal, ich habe ja, also nein, es gibt ja jetzt einen Schlüssel die meiste Zeit, aber ich finde, manchmal darf sie auch zu sein.
Was ist der Schlüssel? Den hätten aber viele Menschen gerne. Was ist der Schlüssel?
Der Schlüssel ist, glaube ich, ein bisschen Mut und ihn einfach drum betten, dass er wieder aufmacht. Ich glaube, es gibt, nein, also er will ja immer aufmachen, aber ich glaube, den Mut zu sagen, mach auf.
Okay, also so, einfach dann auch bereit zu sein, auch da zu sein und dann zu gucken, was passiert.
Ja.
Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Menschen zuhören und sich denken, boah, ich hätte auch gern so einen Schlüssel.
Ja, also ganz ehrlich, ich hätte ihn auch gerne für jeden Tag. Also so, was ich halt gelernt habe, dass es schon das Gott drum bitten ist, dass er zu mir kommt und eine große Achtsamkeit dafür. Also das ist, glaube ich, der Schlüssel, also Schlüssel ist vielleicht auch ein bisschen flapsiges Wort, aber es ist die Achtsamkeit.
Was passt ja schön zur Tür.
Ja, genau. Mhm. Es ist eine große Achtsamkeit darauf, weil manchmal merke ich auch erst eine halbe Stunde später, dass er ja schon längst drin ist oder dass die Tür offen ist.
Dazu gehört natürlich auch ein Weg, den man geht. Mhm. Also das reicht ja nicht, zweimal im Leben ein paar Tage zu Exerzitien zu fahren und das erste Mal davon auch noch nur die Hälfte zu machen. Als Sie hier in Hildesheim studiert haben, sind Ihnen die Vinzentinerinnen aufgefallen, aber Sie sind auch den Vinzentinerinnen aufgefallen. Eines Tages hat Schwester Gutmaria, das ist eine Vinzentinerin aus Hildesheim, Sie eingeladen. Wozu und warum hat sie Sie eingeladen?
Genau, sie war damals in der Jugendarbeit oder so junge Erwachsenenarbeit tätig und hat mich dann angesprochen, weil wir uns schon öfter mal getroffen haben, ob ich nicht Lust hätte, ein christliches Orientierungsjahr mitzumachen. Und ich habe sie dann erstmal gefragt, was da alles so zugehört. Und dann sagte sie, es wären alle paar Wochen ein Wochenende im Mutterhaus der Vinzentinerin, wo man sich auf seinen Weg nochmal, auf seinen Weg schaut und schaut, was für einen Weg hat Gott mit mir vor. Wo kann mein Leben lang gehen mit Gott, mit einer Gottesbeziehung, was aber nicht darauf ausgerichtet war, irgendwie Ordensfrau, Priester oder irgendwas zu werden, sondern wofür hat Gott mich berufen, wofür bin ich geschaffen, was sind meine Gaben, wie kann ich persönlich meine Gottesbeziehung leben. Darauf war so ein Jahr ausgerichtet und das fand ich total spannend. Nach diesen Erlebnissen, die ich vorher hatte, dachte ich, ja, ich möchte gern wissen, wofür ich gemacht bin, was mein Weg ist, wie ich gehen kann.
Dann haben Sie dieses christliche Orientierungsjahr gemacht und daraus ist mehr geworden.
Ja, genau. Das war so, dass ich, wie ich schon sagte, alle paar Wochen hier in das Mutterhaus kam. Und anfangs dachte ich, oh, ein ganz schön dunkles Haus und ziemlich viele alte Schwestern. Und es war nicht so, dass ich gesagt habe, yippie, die haben den schönsten Ort der Welt ausgesucht für dieses christliche Orientierungsjahr. Aber es war der Ort war gesetzt. Und ich kam also immer wieder hierher und immer wieder hierher. Und irgendwann merkte ich, wenn ich hier bin, geht es mir gut. Mein Herz kommt zur Ruhe. Ich bin da. Ich habe das Gefühl, ich bin an einem guten Ort angekommen. Das war ein bisschen verrückt, weil ich ihn anfangs halt gar nicht schön und gar nicht gut fand. Aber ich bin in diesen Ort so reingewachsen. Und irgendwann war ich sehr glücklich hier und bin auch immer wieder auch außerhalb des Orientierungsjahres hierher gekommen. Habe angefangen, mit den Schwestern das Stundengebet zu beten. Wenn es ging, mal morgens schon die Laudes und dann war hier im Haus auch die Heilige Messe. Oder ich bin abends zur Anbetung gehuscht und hab eine Stunde Ruhe gehabt und Stille vorm Herrn. Und so wurden es immer mehr Zeiten, die ich hier in diesem Haus verbracht habe.
Dann kam irgendwann die Frage, stelle ich mir irgendwann so vor, wenn du so oft hier bist, bist du nicht zu uns gehören?
Ja, also sie kam ganz vorsichtig und leise, weil ich immer gedacht habe, ja, Kloster irgendwie, ja, Kloster, aber ich im Kloster.
Kam sie von innen oder von außen, die Frage?
Kam sie von innen? Sowohl als auch, sowohl als auch. Von außen, ja, meine Freunde haben schon, also einige haben gesagt, ja, mach es, also so, es würde zu dir passen. Und aber auch viele haben gesagt, wow, bist du total verrückt, du hast rote Haare, du bist gepierst, du hast zerrissene Jeans an, was willst denn du im Kloster? Und aber so war es auch in mir drin, dass ein Teil von mir gesagt hat, wow, da ist eine totale Sehnsucht und es ist so ein guter Ort. Und die haben das schönste Charisma der Welt, mit dem Charisma der Barmherzigkeit. Das ist dein Ort. Und ein anderer Teil von mir hat gesagt, ja, aber willst du nicht Familie und möchtest du wirklich ins Kloster? Passt du hierher, sodass es von innen und von außen in beide Richtungen zog?
Das heißt, es gab irgendwie so zwei Antworten. Eine war ja und eine war nö.
Genau.
So. Ne? Und aber irgendwie hat das mit dem Ja überwogen, denn sie sind dann Vinzentinerin geworden.
Ja, das stimmt.
Ja, mit das Piercing hat, und roten Haare, da musste das dann beides.
Das Piercing war schon vorher raus und die roten Haare sind rausgewachsen.
Die sieht man dann nicht mehr unterm Schleier. Haben Sie Tracht getragen?
Ja, aber das kommt ja erst nach der Anfangszeit. Man geht ja erst 2 Jahre lang oder 1 Jahr lang im Postulat ganz normal mit in Jeans und T-Shirt oder seiner Kleidung, die man halt vorher hat. Und da ich ja für meine Entscheidung, glaube ich, im Leben immer ein bisschen länger brauche, habe ich die Zeit sogar 2 Jahre auf 2 Jahre verlängert. Und so bin ich dann nach 2 Jahren ins Noviziat eingekleidet worden und dann hatte ich auch Tracht und Schleier.
Und ich bin neugierig, ist das mit den roten Haaren so, dass das, dass sie das dann nicht mehr wollten oder dass man ihnen gesagt hat, nee, also rote Haare, das passt nicht zu uns. Die müssen dann weg.
Nee, gesagt hat es mir so keiner. Ich glaube, ich wäre in dieser Situation auch gar nicht so mutig und offensiv gewesen zu sagen, wow, ich will jetzt die roten Haare unbedingt behalten, weil es so mein Herz doch nicht dran hing und die ganze war so schon so viel mit jetzt Kleid und Schleier und allem.
Und der Schleier hätte man sie auch gar nicht mehr gesehen.
Den Pony hätte man noch immerhin gesehen.
Ah.
Aber ja, man hätte schon noch
so ein paar rote Fransen
gesehen. Das,
okay.
Ja, aber ja, nee, das war mir dann einfach nicht mehr so wichtig.
Okay. Also 2 Jahre Postulat, Noviziat. Und dann geht das ja so Schritt für Schritt. Und in diesem Schritt für Schritt ist dieser Zwiespalt geblieben.
Genau. Also einerseits liebe ich die Gemeinschaft sehr, die Schwestern, die Arbeit hier, auch die Zeit zum Gebet. Und zum anderen war aber immer in mir drin auch die Sehnsucht nach Familie, nach Partnerschaft. Und das war ganz verrückt. Also ich war keine, die jetzt gesagt hat, bäm, ich habe Berufung, ich weiß hundertprozentig, das ist mein Weg. Sondern es war immer so ein bisschen, ja, was ist jetzt meins?
Aber so genau durfte das sein. Keiner hatte damit ein Problem. Also sie konnten mit diesem den Zwiespalt aushalten und die anderen konnten das auch. In dieser Zeit haben sie ein ganzes Abenteuer erlebt, denn die Vinzentinerinnen haben, ich weiß nicht, ob man das jetzt Niederlassung nennt oder wie auch immer, gibt es jedenfalls eine Dépendance in Peru am anderen Ende der Welt. Und da sind ganz viele junge Schwestern und sie hatten Lust auf ein Abenteuer darauf, nach Peru zu gehen, und Sie haben das gemacht.
Ja, genau. Nach meiner Profess, bevor es also klar war, dass ich irgendwo in ein normales Arbeitsleben einsteige, hatte ich gefragt, ob ich nicht ein Jahr lang nach Peru gehen darf, um meine Schwestern in Peru kennenzulernen. Genau, und dieser Bitte ist nachgekommen worden, und so bin ich für ein Jahr nach Peru gesendet worden, einfach mit dem Auftrag, lernen Spanisch, lernen die Arbeit dort kennen, lernen die Schwestern dort kennen. Wir sind eine Gemeinschaft, es ist wichtig, dass wir uns untereinander kennen. Ja, und dann, das war dann wirklich ein Abenteuer, weil...
Una aventura.
Una aventura, sí. Maravillosa. Sí. Also es war ein wunderbares Abenteuer.
Was war so wunderbar? Ich weiß, dass Sie Motorrad gefahren sind, dass es junge Schwestern gab. War das auch das Gefühl, ich komme zu meinesgleichen? Ist zwar am anderen Ende der Welt, aber ich komme zu meinesgleichen.
Ja, einmal war es dieses, überall wo ich hinkam, hatte ich ja gleich ein Zuhause. Also es war das Regionalhaus in Lima, wo, ich weiß gar nicht, zwar um die 20 Schwestern waren, und es waren junge Schwestern, und am Sonntagnachmittag spielen die jungen Schwestern miteinander Volleyball, so, wo ich dachte, wie toll. Also, und die Arbeit kennenlernen dort von denen. Und dann bin ich versetzt worden in Urwald. Dann war ich ein paar Wochen mit Schwestern im Urwald. Es war, ja, es war ganz groß. Also es war ein Abenteuer. Es war zwischendurch auch erschreckend. Ich war noch nie in Lateinamerika, und die große Armut und Not der Menschen zu sehen. Also es war schon alles zusammen. Aber es war so ein tolles Geschenk, ein Jahr lang in dem Land sein zu dürfen, das Leben mit den Menschen dort vor Ort zu teilen, weil die Schwestern, die dort sind Peruanerinnen, und sie haben mit mir ihr Leben geteilt, sie haben mich mit in ihre Familien genommen. Ich durfte das Land in sich kennenlernen. Das war toll.
Was war Ihre Aufgabe? Also welche Arbeit haben Sie gemacht, außer dass Sie das Land entdeckt haben?
Da, wo ich war, mithelfen. Das heißt... Ja, ich sagte gerade, ich war in einem Konvent, also in einer kleinen Schwesterniederlassung im Urwald. Dort betreuen sie eine Abendspeisung, so wie ich hier meine Vinzenzpforte. Dann haben wir dort zusammen gekocht mit ehrenamtlichen Damen und haben jeden Tag auch für 40, 50 Menschen gekocht. Dann habe ich mitgekocht.
Was gab es da zu essen?
Meistens gibt es Reis, Bratbananen oder gekochte Bananen. Ganz viel Hühnchen wird gegessen, Oliven. Dann wird so ein Saft aus so violetten Mais gekocht, den es meistens zu trinken gibt. Ja.
Und für 40, 50 Menschen zu kochen, wie haben Sie gekocht? Also ich kenne das aus Afrika, dass es wirklich Feuer, Stein und Feuer drumherum ist.
Nee, das war schon in einem geschlossenen Raum, aber es war ein Herd, der mit Holz und also genau mit Feuer richtig betrieben wurde. Und das war auch schön, weil, also das war für den Ort total passend, weil die Bedürftigen oder Armen, die dort kamen, haben ganz oft ihr Essen mit Holz bezahlt. Also sie brauchten nicht bezahlen, aber sie wollten was auch mithelfen dazu, dass sie da jeden Tag was zu essen bekommen, und haben einfach einen Holzscheit mitgebracht. Und so konnten sie mit beitragen, dass ihr Essen gekocht wird. Das war einfach ganz schön.
Und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie gelebt? In Hütten oder in Hängematten? Nee. Oder?
Nein, das war schon...
Weil Urwald, das macht
das
so ein ganz archaisches Bild.
Ja, ja, stimmt. Das hätte ich damals auch gedacht. Aber das ist schon einfach eine kleine Stadt oder ein Dorf im Urwald. Es war ein normales Haus. Ich hatte mein Zimmer, ich hatte ein Bett, in dem zwar immer ein paar Geckos saßen, aber ja, ich hatte ein Badezimmer, wobei da auch nachts immer das Wasser ausgestellt wird und manchmal über den Tag es auch nicht wieder angestellt wird, sodass man einen großen Eimer im Badezimmer hat, wo drin, wenn gerade Wasser läuft, man sich immer welches abfüllt, damit man es zum Duschen oder auch zum Toilettespülen Wasser da hat. Oder es gibt auch einen Brunnen im Dorf. Wenn mal gar nichts geht, gibt es auch einen Brunnen zum Glück.
Also ein Jahr Peru und ganz viele neue Erfahrungen und ganz viel. Es hört sich an, als wenn Sie da sehr, sehr lebendig gewesen.
Ja, es war ein Jahr voll Neuem. Also ich habe immer wieder den Ort gewechselt, ich habe neue Menschen kennengelernt, ich hab neue Regionen kennengelernt. Ich war in den Anden, ich war am Meer, ich war im Urwald, ich war in einer großen Stadt. Ich habe diese Sprache gelernt, ich habe so gelitten mit der Sprache. Ich bin kein Sprachgenie und ich habe mir nach der Schule vorgenommen, ich lerne nie wieder freiwillig eine Sprache. Und ja, Dann war es aber doch so, weil ich wollte so, so gerne natürlich mit meinen Schwestern sprechen können. Also habe ich Spanisch gelernt und alle Leute haben mir vorher gesagt, 3 Monate lang oder 4 Monate lang musst du dich reinhören, dann wirst du es können. Ich habe 6 Monate gebraucht und war schon kurz vorm Verzweifeln.
Sie brauchen ja immer ein bisschen länger.
Ich brauche immer ein bisschen länger.
Aber dann ging es.
Dann ging es, genau. Ja. Also so, dass ich in diesem Jahr viel gelernt habe und viel erlebt habe.
Sie kam zurück und irgendwann stand die Bitte um ewige Profess, so nennt man das. Also Jahr für Jahr haben Sie gesagt, ja, ich bleibe hier, man muss es immer wieder erneuern. Und dann kommt die ewige Profess, das ist wie heiraten. Dann sagt man, ja,
genau.
Ich bleib hier für immer und ewig, genau. Heißt für den Rest des Lebens. Aber dieser Zwiespalt, von dem Sie erzählt haben, nachdem ich nochmal gefragt habe, damit man versteht, dass der so mitgelaufen ist, dieser Zwiespalt war schon wieder da. Und jetzt hat er sich auch ein bisschen verändert, weil er wich der Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen konnte.
Ja, genau. Ich finde es so schwierig, immer mit einem Zwiespalt zu leben, mit so einem Hin und Her. Irgendwann wollte ich wirklich Klarheit haben, in mir drin, so nicht beides ist gut, sondern für mich wollte ich einen klaren Weg sehen können.
Das raubt ja auch unheimlich viel Energie.
Ja, das tut es auch. Und für mich war es dann mit den zeitlichen Professen, so dass ich jedes Jahr immer wieder neu gesagt habe, ich bleibe in der Gemeinschaft, blieb ja dieses auch jedes Jahr wieder neu für mich die Auseinandersetzung, ist es richtig weiterzugehen. Also es ist nicht nur so pro forma, dass ich unterschreibe und sage wieder ein Jahr länger, sondern ich habe mich schon jedes Jahr wieder ehrlich mit dieser Frage beschäftigt. Ist es tatsächlich meine Berufung? Ist es richtig, hier weiterzugehen? Und so war auch jedes Jahr ja, dann stärker dieses, ja, ist es der richtige Weg oder ist es ja nicht? Und dann dachte ich, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du für dich klar eine Entscheidung triffst, wird dieser Zwiespalt weggehen. Und weil ich schon die Gemeinschaft sehr, sehr liebe, habe ich gesagt, nein, ich bleibe hier, ich bitte um ewige Profess. Ich mache jetzt Nägel mit Köpfen, man muss das immer ein Jahr lang vorher machen, ich bitte drum. Ja, und ich dachte, ich komme damit in eine gute Ruhe und ja, für mich wird es in mir drin still, also in einem guten Still.
Manchmal ist das ja so, dann fällt man die Entscheidung, sagt, ich gehe jetzt auf die eine Seite und dann fällt das andere ab und man ist auf der einen Seite und man kann seinen Weg weitergehen.
Genau, genau das habe ich mir erhofft, aber es war so nicht, sondern ich wurde ganz unruhig, ich konnte nicht schlafen, ich hatte Albträume, habe gedacht, wow, was passiert hier gerade? Und dann habe ich, klar hatte ich hier Schwestern, die eine Schwester, die mich immer angeleitet hatte, Schwester Hanna und die Generaloberin hier in der Gemeinschaft, mit denen ich ganz viel im Kontakt war. Und dann bin ich zu denen und habe denen erzählt, was gerade mit mir passiert und wie ich mich fühle. Und dann sind wir dem nochmal so nachgegangen in einem Gespräch. Und an sich, wenn man eine Entscheidung trifft, die richtig ist und die man mit Gott und mit dem Gebet trifft, dann kommt Ruhe in einem. Und dann war es irgendwie für alle klar, dass es da nicht so sein kann.
Außer man geht auf die eine Seite und merkt, weil man auf die eine Seite gegangen ist, dass es die andere Seite ist.
Ja, das musste ich dann auch sehen. Genau. Und dann, wenn ich den Weg ehrlich gehen möchte, war es dann klar.
Wie kann man ein Klosterleben unehrlich gehen?
Ja, genau.
Das geht nicht.
Das geht nicht.
Ja.
Wer weiß es, vielleicht geht es schon, aber es geht nicht für mich. Also ich konnte nicht weitergehen so und dann war es klar, dann muss ich aus dem Kloster gehen. Ich kann meine Profess nicht erneuern, ich kann die ewige Profess nicht machen. Ich liebe die Gemeinschaft, ich liebe meine Arbeit. Es ist alles gut, aber eben doch auch gar nichts gut. Denn ich glaube, ich bin für was anderes geschaffen.
Und dann waren alle traurig, weil sie haben die Schwestern gerne, aber die Schwestern hatten sie auch sehr gerne.
Ja, ja, das war so eine Situation, die wirklich gruselig war, weil alle waren einfach traurig. Ja, aber
alle
um in der Wahrheit
so ist es.
Weiterzugehen, bin ich dann wieder gegangen, bin ich aus der Gemeinschaft gegangen, ja.
Und gleichzeitig ist es der Ort, den Sie lieben, immer noch lieben und das Charisma lieben Sie, da würde ich gleich noch mal gerne was zu hören. Und ich frage mich, ob das vielleicht nicht so ist wie mit dem Elternhaus. Also wenn man so ein richtig gutes Nest hatte und man war da gerne, dann muss man trotzdem, wenn man glücklich werden will, dann muss man trotzdem gehen.
Ja. Genau so ist es jetzt auch. Jetzt sind es 2 Jahre her, dass ich die Gemeinschaft verlassen habe. Aber ich habe sie nie wirklich verlassen, sondern Es war so, dass ich ausgetreten bin, mir in Hildesheim eine Wohnung gesucht habe, aber ich bin in einem guten Kontakt mit den Schwestern geblieben und, wie ich schon sagte, ich arbeite hier in der Vinzenzpforte. Also ich habe auch eine Arbeitsstelle innerhalb der Gemeinschaft.
Also es gab, also sie mussten zwar, um sich selber treu zu bleiben, die Gemeinschaft verlassen, aber als Abschiedsgeschenk haben sie ihre Traumstelle bekommen. Kann man das so sagen?
Ja, das war schon sehr, sehr, sehr verrückt. Die Vinzenzpforte war dann genau renoviert und fertig und es war überlegt, wer hier das machen soll. Und ich sollte es als Schwester übernehmen. Und dann war klar, dass ich gehe. Und dann war viel hin und her und es war ein Überlegen, wie es gehen kann. Und dann kam die verrückte Idee, die vielleicht für jemanden anderes überhaupt nicht verrückt klingt, aber warum nicht du und halt als Sozialarbeiterin angestellt von der Gemeinschaft? Ja, und so ist es dann geworden. Das heißt, ich bin gegangen und geblieben auf eine neue Weise.
Ich habe eben gesagt, ich will nochmal auf das Charisma zurückkommen, wo Sie immer wieder jetzt mal so angetippt haben, das Charisma ist so toll. Und wenn ich, so wie ich sitze, sitzen Sie nämlich unter dem heiligen Vinzenz. Direkt hinter Ihnen ist ein gemähltes, gerahmtes Bild vom heiligen Vinzenz. Und das ist ja vielleicht die Klammer zwischen den Schwestern, den Vinzentinerinnen, die dem heiligen Vinzenz folgen, und Ihnen, die dieses Charisma so lieben, dass Sie unter dem heiligen Vinzenz hier sitzen. Was bedeutet dieses Charisma für Sie? Was ist das, dieses Vinzentinische?
Das Vinzentinische ist, dass man ein offenes Auge, Ohr und Herz hat für die Not der Menschen. Und das in dem Ort, wo man ist und in der Stadt, in der man ist, in der Familie, in der man lebt, dass man schaut, wo ist die Not und wie ist die Möglichkeit, da reinzugehen, zu helfen, da zu sein, barmherzig da zu sein. Das heißt einfach mit einem offenen Herzen bei den Menschen zu sein. Das ist das, was der heilige Vinzenz ja begründet, also nicht begründet hat, aber er hat es auch angefangen zu organisieren. Der heilige Vinzenz hat in seiner Zeit sich angefangen, um Waisenkinder zu kümmern. Er hat die organisierte Krankenpflege begonnen und er hat so sporadische einzelne Hilfen versucht zu bündeln und daraus was Organisiertes zu machen.
So, dass es ganz normal ist, dass man Hilfe bekommt, wenn man ein Waisenkind ist oder krank ist zum Beispiel.
Genau.
Was wir heute ja ganz selbstverständlich finden, dass wenn wir krank sind, dass dann es dann eine Struktur gibt, in die wir gehen können, die uns auffängt.
Genau, aber das ist jetzt in unserer Zeit, glaube ich, dass es genauso viel Not gibt, über die wir einfach hinwegsehen, weil sie so normal ist. In seiner Zeit war es ja normal, dass Waisenkinder einfach auf der Straße gebettelt haben. Und man hat einfach drüber hinweggeguckt, weil es war normal. Und in der heutigen Zeit ist es eben keine normale Not mehr. Aber es gibt dennoch normale Not in der heutigen Zeit, wie, ja, gehen Sie mal durch die Stadt und sehen die ganzen Bettler. Und es ist doch nicht normal, dass Menschen in einem Land, das so reich ist wie Deutschland, einfach betteln müssen. Aber wir haben uns so daran gewöhnt.
Das ist manchmal finde ich, also ich mag Sprache total gerne und die Wörter, aber manchmal sind Worte in anderen Sprachen viel sprechender. Und ich finde das Wort Barmherzigkeit irgendwie, es hat mich immer schon, es hat so was Schwammiges oder was Komisches und nichts. Aber im Französischen zum Beispiel heißt es Miséricorde. Und da drin steckt Misère, das Elend, die Not, und Corde, das Herz. Und dann ist es irgendwie so, als wenn das Herz eigentlich auf das Elend guckt, auf die Misere, auf la Misère. Und das ist irgendwie dann so, also ich würde das Vinzentinische so verstehen, aber ich frage Sie das jetzt, dass einfach das Herz auf die Not guckt, was auch immer das gerade ist.
Ja, das ist total schön so gesagt. Genau das ist es, dass ein
Während
offenes Herz.
Barmherzigkeit ist immer so von oben nach unten sich zu erbarmen. Ich hätte dieses Wort noch nie gemocht im Deutschen.
Nee, ach
Nicht?
komisch, so fühle ich das
Okay.
überhaupt nicht. Und der heilige Vinzenz sagt so ein tolles Wort dazu. Der sagt, der Arme, dem du das Brot reichst, wird es dir nur durch deine Liebe verzeihen. Also es ist dieses überhaupt
Nochmal,
nicht,
der
den Arme,
Arm,
dem
dem
du
du das
das
Brot
Brot reichst,
reichst,
wird es dir nur durch deine Liebe verzeihen. Weil was gibt mir die Position, so weit über ihm zu stehen, dass ich ihm Brot geben kann? Ist ja gar nicht so. Also es ist ja einfach nur eine Gnade, dass ich vielleicht nicht auf der Straße lebe. Und deswegen ist die Art und Weise, wie ich das Brot reiche, die Entscheidung und das Entscheidende. Und da ist es dann schon wieder. Es muss von Herzen kommen, sonst ist es eben dieses von oben nach unten und dann macht es jeden Liebesdienst kaputt.
Jeanne Golla. Jeanne, das müssen wir auch noch sagen. Sie heißen Jeanne, aber das ist gar nicht Ihr Name, mit dem Sie auf die Welt gekommen ist oder den Ihre Eltern für Sie ausgesucht haben. Den hat man ja einfach, egal ob man ihn mag oder nicht. Aber wenn man in einen Orden eintritt, dann kriegt man ja noch, meistens noch mal einen neuen Namen. Und Sie heißen seitdem Jeanne, nach Jeanne d'Arc. Und das war genau das, was Sie wollten.
Genau. Ja, mein Taufname ist Gabriele. Ja, ich mag ihn schon, aber Jeanne ist viel, viel besser.
Weil?
Weil die Jeanne toll ist. Die Jeanne ist großartig. Das ist eine verrückte, junge, starke Frau, die ziemlich gerade ihren Weg gegangen ist, auch wenn es drin verrückt war. Und wenn, natürlich gibt es ganz viele Geschichten um sie. Und es gab ja schon Legenden, bevor es sie gab, um sie. Mhm. Aber sie war so mutig und sie ist ganz gerade ihren Weg gegangen. Und das hat mich so, so beeindruckt. Und sie hat auf ihr Herz gehört und ist mitgegangen und hat Gott total vertraut. Bis hin, dass sie ja im Endeffekt verbrannt worden ist.
Sie hat sich umbringen lassen.
Genau.
Dafür. Also Sie haben gesagt, sie war gerade und konsequent. Das sind durchaus Menschen. Aber wenn es dann darum geht, das eigene Leben
ja
ins Spiel zu bringen, zu riskieren, das sind dann nur noch sehr wenige Menschen. Und sie hat es gemacht.
Ja, das ist begeistert. Also begeistert ist das falsche Wort. Das beeindruckt mich zutiefst. Und wenn man im Orden sich einen Ordensnamen sucht, sucht man sich ja ein Vorbild. Und ich knicke ja schon manchmal viel eher ein. Also es muss ja schon nur um Ansehen oder irgendwelche Dinge sein, wo man manchmal schon einen Schritt zurückgeht. Aber sie eben nicht. Sie ist ganz klar ihren Weg weitergegangen, obwohl sie wusste, dass sie mit ihrem Leben das oder ihr Leben da riskiert. Und deswegen finde ich sie so ein tolles Vorbild für ein gerades Leben.
Hat sich was verändert, seitdem Sie nicht mehr Gabriele Golla, sondern Jeanne Golla heißen? Ist das abgefärbt mit dem Namen? Ist das wie so eine Rolle, wie so ein Kleid, das man anziehen kann und dann einfach ein Stück mutiger ist?
Das wäre toll. Nein.
Nein,
ich muss trotzdem immer sehr drum kämpfen und sehr schauen und auch für mich so die Wege darlegen oder in mir drin gucken, wo will ich lang gehen oder was ist der richtige Weg? Ich bin ein guter Kämpfer bis zuletzt, um eben nicht zu sehen, was der richtige Weg ist und dann, ja, ist das schon immer.
Könnte ich jetzt nicht. Sie sind kurz vor der ewigen Professor, haben Sie den Mut gehabt zu sagen, nein, das ist nicht das
ja
Richtige. Das finde ich extrem mutig.
Ja, aber es geht immer, wenn die Kraft ganz zu Ende ist, dann merke ich, jetzt musst du aufgeben und geh mal den anderen Weg, das ist deiner. So, also ich finde es wäre so toll gesagt, mir fallen Entscheidungen leicht oder so. Ich weiß, es gibt einen Punkt, wo ich sie dann weiß, dass ich sie treffen
das
muss.
Das weiß ja weil auch sie niemand, ob Leben es für Jeanne d'Arc leicht war.
Das stimmt.
Sie hat ja, es geht ja, sie treffen die Entscheidung, sie hat die Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen sollte, aber ob das leicht war, ich habe mich nie so mit ihrem Leben befasst, wie sie das getan haben. Aber
nee.
Fakt ist, sie gehen den
genau
Weg,
ja,
den sie gehen müssen.
Ja, das.
Und nicht
das
den leichten.
Nee. Ja, wobei, was ist schon wieder der leichte Weg? Aber nein, ich versuche sehr, den Weg zu gehen, der in meinem Herzen als der richtige erscheint. Ja, das stimmt.
Dieser Weg ist ja hoffentlich noch lange nicht zu Ende. Was soll noch passieren? Was wünschen Sie sich?
Was ich mir wünsche auf meinem Weg?
Ja.
Also, es wäre schon toll, wenn ich hier meine Arbeit gut weitermachen kann, wenn die Vinzenzpforte wachsen darf, wenn sie ein guter Ort bleibt und ist für viele Menschen in Not. Und für mein Leben wäre es schon auch toll. Ich habe das Kloster verlassen, weil ich gesagt habe, ich möchte Familie haben. So, wenn es in die Richtung noch weitergeht, das wäre sehr, sehr schön.
Jeanne Golla, ich danke Ihnen, dass wir hier sitzen können unter den freundlichen, zugewandten Augen des heiligen Vinzenz in dieser schönen Pforte, die eigentlich jedes alternative Café in den Schatten stellen könnte. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das, warum Sie diesen mutigen Schritt gegangen sind, noch passiert. Und wenn Sie dann irgendwann vielleicht mal Familie haben, schreiben Sie mir doch eine Postkarte. Ich würde mich freuen.
Ich werde Sie zur Hochzeit einladen. Vielen Dank!
Oder das, oder so. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte. Und ich danke allen, die zugehört haben. Und ich fand es schön, wenn so ein bisschen von der Jeanne d'Arc, die so mutig und so konsequent ist und sich selber treu bleibt und von diesem Vinzentinischen, dass das Herz einfach auf Augenhöhe mit der Misere, mit dem Elend ist und hinguckt und nicht wegguckt, dass sie das inspirieren könnte am Ende dieser Sendung. Mein Name ist Angela Krumpen. Machen Sie es gut.